um mir so geht, oder ob es euch auch manchmal so geht, dass manchmal so, wenn du irgendwo einen Witz gehört hast oder einen blöden Spruch und der dir plötzlich im Gottesdienst, im Lobpreis so zwischenkommt, ja, und du dann nur daran denkst, ich liebe das Lied Großer Gott, wir loben dich. Aber in meiner Familie wird es als das Schreinerlied geführt unter dem Titel Großer Klotz, wir hobeln dich. Und ich stand da und dachte, ich will nicht so gern anbeten, Herr. Aber in meinem Kopf war die ganze Zeit nur ein großer Klotz, wir hobeln dich. Das werdet ihr jetzt auch nicht mehr vergessen. Ich bräuchte einen Freiwilligen für den ersten Teil meiner Predigt, der oder die ein bisschen multitaskingfähig ist. Gibt es da jemanden? Die Männer kriegen das auch hin. So viel Multitasking ist es nicht. Es ist was sehr Standhaftes. Ja, ich glaube, Klaus, wer als erstes spricht, ist dann... ist nichts Schlimmes. Ich brauche gerade jemanden. Würde jemand einmal ganz spontan sein? Das ist wirklich... Ja, Gerd hat sich gemeldet. Ich glaube, Gerd ist da prädestiniert für. Der hat gerade genug Booterfahrung gesammelt, um mit mir hier das... Du darfst gerne außerhalb bleiben. Und zwar musst du jetzt mehrere Rollen gleichzeitig spielen. Du bist einerseits meine Bordwand. Komm noch ein Stück näher ran, bitte. Dreh dich zum Publikum. Und halt mit einer Hand meine Klampe fest, so dass ich sie gleich belegen kann. Und mit der anderen bist du die Kaimauer und ein Poller. Mach doch mal mit deinem Arm mal so einen Poller, auf dem ich genau der Mann weiß, wie es geht. Also, ja, Kaimauer, Poller, Klampe, ja? Habt ihr euch gemerkt, der Mann kann, ja? Eine Klampe, das erkläre ich auch gleich nochmal ein bisschen. Das ist so ein Dingsbums, das ist normalerweise an der Bordwand dran, ja? Und daran kann ich gleich mein Seil belegen, ja? Wie Fischbrötchen belegen, kann man sich merken. Ja? Wir haben so eine Art Wörterbuch bei uns auf dem... Du musst es mir schon als meine Bordwand nach innen, bitte. Ja, aber dann mach das so. Also eigentlich ist es ja so, dass heute mal das Publikum muss es ja sehen können. Deswegen machen wir es so. Wisst ihr, eins vom Besten, nein, fange ich anders an. Eine der Momente, wo ich mich am hilflosesten und am machtlosesten gefühlt habe, war in einem Sturm auf der Elida. Die Elida ist zwar stattliche 23 Meter lang und wiegt ungefähr 40 Tonnen und hat auch als Kutter vor Island gedient, aber wenn man denn in so einem Sturm auf der Ostsee feststeckt, dann fühlt man sich doch wie eine Nussschale. Und dann guckt man auf den Kartenplotter und weiß, ich brauche noch 16 Stunden bis Dänemark. Und dieses Gefühl, so hilflos zu sein im Sturm und zu wissen, ich brauche jetzt Gnade Gottes, ja, das war echt heftig. Und dann ist das Beste, in den Hafen einzulaufen, ja, zu sehen, da kommt die Kaimauer, ja. Ja, das ist, da kommen wir gleich zu, du bist da stark. Du kannst sie gerade noch mal kurz runternehmen, die Hand, genau. Man sagt, Seekrankheit hat mehrere Stufen. Am Anfang der Seekrankheit befürchtet man, dass man stirbt. Am Ende der Seekrankheit hofft man es. Aber Seekrankheit hört in dem Moment auf, wo man an Land festmacht. Dieser Moment, ja, wo man die Leine übergibt und über den Poller stülpt und dann an seiner Klampe, an seiner Bordwand belegt, ja, und mit dem Kopfschlag sichert, ja, und das Boot ist fest. Ja, ich habe es falsch rum gemacht, die müsste zu mir zeigen, aber ich wollte jetzt nicht noch eine Runde wickeln. Aber Experte jetzt, ne, merken wir. Dieses Gefühl, sicher im Hafen zu liegen, ist so schön. Nach einem Sturmtag einen Hafentag zu haben, wo man an Deck rumliegt und sich erholt. Wir nennen Seekrankheit immer Aussterben spielen, ja? Wenn man sich ungefähr so fühlt, als würde man gerade aussterben. Das Gefühl, Leute laufen auf der Kaimauer vorbei, gucken dir auf dein Boot runter und du denkst so, oh ja, ich wohne hier. Man ist sicher im Hafen. Aber du kannst mal das erste Bild anwerfen. Ein schlauer Mann, und darüber streiten sich die Geister, wer es gesagt hat, hat gesagt, ein Boot ist nirgendwo sicherer als im Hafen. aber dafür ist es nicht gemacht worden. Denn das allerbeste Gefühl ist nach einem langen Hafenwochenende auf der Elida, wenn man den Kopfschlag wieder löst. Wenn man die Leine von der Klampe abmacht. Wenn der Befehl kommt, Vorleine los. Und du rufst zurück, Vorleine ist los. Der Motor geht an, danke. Kannst du dich widersetzen, genau. Der Motor geht an und man fährt aus dem Hafen raus an den Molenköpfen vorbei, ja. Und dann hisst man das Segel. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein hier. So, das ist unser Segel heute, ja. Ich finde es sehr gut, dass das Kreuz der Mast ist. Und wenn dann der Wind ins Segel bläst, der Motor geht aus, ich habe alle Register gezogen. Und man bricht auf zu neuen Ufern. Es gibt fast nichts Schöneres auf dieser Welt. Gerd, ich glaube, du kannst es mittlerweile bestätigen. Unser Hauptskipper nennt es die große Freiheit. Rausfahren. Ungebunden sein. Dahin zu fahren, wo man selber will. Leinen sind los. Man kann sie aufklaren, ja. Warum erzähle ich euch das? Nicht nur, weil ich schon immer mal wie Jesus von einem Boot auspredigen wollte, ja. Habe ich schon mal gemacht. Ist jetzt nicht mein erstes Mal. Ist das erste Mal in einem Gebäude, auf einem Boot. Aber warum ist es dran? Nicht nur, weil ich Boote mag oder weil ich schon immer mal zeigen wollte, dass ich eine Klampe belegen kann, sondern weil, ich hoffe, ihr erinnert euch dran, vor 2 Wochen, glaube ich, nach der Predigt von mir, haben wir für uns als Gemeinde gebetet. Und an dem Sonntag waren Gäste bei uns. Weiß ich nicht, ob ihr es bemerkt habt. Ich denke mal, wir sind so wenige. Man sollte eigentlich bemerken, wenn Gäste da sind. Ja? Tun wir aber nicht immer. Es waren Gäste da aus Walderstadt. Der Pastor aus Walderstadt und seine Frau. Und hinterher kamen sie zu mir. Ich habe sie auch erst hinterher entdeckt. Also ist nicht so schlimm, wenn ihr es auch nicht gesehen habt. Und sie kamen auf mich zu und meinten, Miriam, gerade im Gebet hatte ich einen Eindruck für euch als Gemeinde. Ich weiß nicht genau wie, ich kann es dir nur beschreiben, weil ich habe die Worte dazu nicht. Aber ich habe so ein Teil gesehen, woran man so ein Seil vom Schiff festmacht. Und ich habe gesehen, wie es gelöst wurde und die Leine so runtergewickelt wurde. Und Gott sagt, hab keine Angst. Und ich habe gestern sie bei K5 nochmal getroffen und sie hat gesagt, also ich habe ihr gesagt, darauf will ich heute meine Predigt aufbauen, meint sie, das ist gut, weil ich so einen starken Eindruck, so kraftvoll, den hatte ich schon lange nicht mehr. Ich musste auch erstmal lachen, als sie es gesagt hat, weil sie meinte, ich habe die Worte gar nicht und ich dachte, Gott spricht meine Sprache. Ja, ich konnte damit sofort was anfangen, ich wusste, was er meint. Und ich dachte, boah, was für ein starkes Wort es für uns ist. Dass Gott sagt, hey, mach die Leinen los. Aber hab keine Angst. So ein Hafentag ist was Feines. An so einem Hafentag guckt man nach, ob da irgendwo Schäden am Schiff sind, ob irgendwas repariert werden muss. Man putzt alle Kajüten einmal durch, ja, guckt unter die Matratzen in den Kojen. Und ich glaube, wir haben als Gemeinde auch so manchen Sturm in letzter Zeit erlebt. Und viele von uns sind echt froh, dass wir jetzt eine Weile so einen Hafentag hinter uns haben. Dass wir eine Zeit hatten, wo wir ein bisschen ausruhen können, wo wir sicher waren. Ja, das nennt man übrigens eine Puppe. Und es ist gut. Es ist gut, dass wir ein bisschen nachgeguckt haben, wo müssen Sachen repariert werden. Wo müssen wir das Boot pflegen, das sich Gemeinde nennt. Wo müssen wir bei uns mal gucken. Wo müssen wir mal unter unseren Matratzen ein bisschen saugen? Ja, ist irgendwo noch so ein Apfelgriebsch oder so. In Kojen darf man nicht essen. Und viele sind bereit und sagen, ja, lass uns wieder losfahren. Lass uns die große Freiheit haben. Lass uns aufbrechen. Und andere von euch sind da vielleicht schüchterner und sagen, haben wir schon alles repariert? Ja, haben wir nicht vielleicht irgendeinen Leck übersehen? Da ist noch so viel Wasser in der Bilch, ja, also ganz unten im Schiff. Und irgendwie ist da eine Ambivalenz. Aber ich glaube, dass Gott sagt, hey, habt keine Angst. Macht euch bereit. Macht die Leinen los. Weil so ein Hafen ist gut und da sind wir sicher. Aber dafür sind wir nicht gebaut worden als Gemeinde. Wir sind für die große Freiheit gebaut, rauszufahren. Aufzubrechen, loszulegen. Und ich hatte vor der Predigt echt ein bisschen Bammel. weil ich dachte, oh, kann ich das predigen, kann ich das sagen, ist es dran, ist es zu früh, ist es von mir vielleicht nicht richtig, würde Joachim das predigen, würdet ihr das vielleicht eher annehmen? Und ich habe damit echt gerungen, die ganze Woche. Und am Dienstag Abend habe ich nochmal so durch Facebook gescrollt, bevor ich ins Bett gehen wollte. Ich hatte alle Fenster offen, alles war dunkel in meiner Wohnung, so ein bisschen frischer Luft kam rein, das war wunderbar. Und ich habe ein Video gesehen, habe mir ein Video angeguckt und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt oder ob ihr es glaubt, aber ich glaube, dass Jesus auch durch YouTube sprechen kann, ja. Und er hat mich echt berührt. Ich habe ein Video gesehen und ich habe gemerkt, wie mein Raum erfüllt war mit seiner Gegenwart, wie ich fast geheult habe. Und dieses Video war eigentlich relativ banal. Es war eine Gemeinde, die ich gut kenne, aus England. Und die zwei Hauptpastoren haben einen Spendenaufruf gemacht fürs neue Gebäude. Jetzt nicht so spektakulär, das Video, ja. Klingt auch nicht spektakulär, aber Gott hat mich echt am Herzen berührt. Diese beiden Pastoren wussten ganz genau, wo sie mit ihrer Gemeinde hinwollen. Sie hatten eine Vision. Und die Vision haben sie auch in ihrem Gebäude, in dem Spendenaufruf für ihr Gebäude umgesetzt. Sie haben es geschafft, Gemeinde mit reinzunehmen, haben gesagt, deswegen wollen wir bauen. Und ein Satz hat mich unglaublich getroffen. Und zwar haben sie gesagt, wer ist die wichtigste Person in unserer Gemeinde? Wer ist der Allerwichtigste bei uns? Die Antwort ist, die Person, die doch nicht durch unsere Türen gelaufen ist. Lass uns für die Platz machen. Dafür wollten sie bauen. Sagen, wir brauchen mehr Platz, dass Leute zu uns kommen können. Und ich dachte mir so, das ist eine krasse Aussage. Die wichtigste Person in unserer Gemeinde ist die, die noch gar nicht da ist. Die noch nicht durch unsere Tür gelaufen ist. Aber ich habe das so als Bestätigung genommen für unsere Predigt heute, wo ich so dachte, boah, Jesus spricht durch so eine Sachen. Und ich war so begeistert von einer Leitung, die eine klare Vision hat für ihre Gemeinde. Und die alles darauf ausrichtet. Ihr Slogan ist Growing God's Family. Gottes Familie wachsen lassen. Da dachte ich, boah, cool. Am Mittwoch habe ich mich mit Leuten zum Gebet für unsere Gemeinde getroffen. Und sie wussten nicht, worüber ich predigen will. Und wir fangen an zu beten. Wir haben einfach mal gehört, was Gott sagt, haben angefangen zu beten. Und es war so eine Bestätigung für mich. Sie fingen an zu beten, dass was passiert in unserer Gemeinde. Dass wir Sachen neu anfangen. Dass wir irgendwie wieder mehr eine Aufgabe haben hier. Und auch wieder da gab es einen Satz, der mich mitten ins Herz getroffen hat. Und zwar hat die Person gebetet, Herr, wir wissen noch gar nicht, was wir machen sollen. Aber wir sind bereit, es zu tun. Und dann dachte ich mir, ja, bei uns in der Familie gibt es auch einen Spruch, der heißt, wir wissen zwar nicht, wo wir hinwollen, aber wir werden schnell da sein. Und dann dachte ich mir, das passt zu unserer Gemeinde. Ich weiß nicht, was es für uns bedeutet, zu sagen, lass uns die Leinen losmachen und aufbrechen. Aber ich weiß, dass Gott einen Plan hat und ich weiß, dass er von uns wünscht, dass wir uns bereit machen. Und da dachte ich mir, gut, ich habe eine Schiffsanalogie angefangen, dann mache ich mal mit Schiff weiter. Was brauchen wir, wenn wir mit einem Schiff losfahren wollen, um uns bereit zu machen? Was müssen wir vorher tun, bevor wir die Leinen lösen? Wir müssen eine Seekarte lesen. Ja? Wir müssen eine Seekarte studieren und eine Route festlegen. Aber in so einer Seekarte, das ist jetzt nicht nur ja, eine Karte, wo man eine Route einzeichnet, sondern man hat unglaublich viele Informationen. Wo ist welche Wassertiefe? Wo gibt es vielleicht eine Fahrrinne? Wo sind welche Tonnen? Ja, auf der anderen Seite sieht man das, gut, wenn man es nicht so gut weiß, sieht man es auch nicht. Hier oben ist ein Leuchtturm verzeichnet und so. Das ist wichtig, dass man sich das genau anguckt. Andersrum. Ha. Amrum. Ich habe das an Amrum erkannt. Hier sieht man den Hafen von Helgoland. So eine Karte ist wichtig. Und wir müssen die studieren. Und wir müssen genau wissen, was auf uns zukommt. Wie müssen wir uns verhalten? Was ist unsere Seekarte? Die Bibel. Easy peasy Antwort. Ich glaube, wenn wir uns aufmachen wollen, dann kommen wir um dieses Buch nicht herum. Ganz persönlich, aber auch als Gemeinde. Ich glaube, wir müssen hier reingucken. Wir müssen es studieren. Wir müssen Gottes Weisung für uns verinnerlichen. Auch wenn das Buch schon ein paar Jahre alt ist, ja, ein paar tausend Jahre alt ist, ist heute noch genauso gültig für uns. Darin sehen wir Wassertiefen, Wracks, wir haben Leuchttürme, Tonnen, Fahrwasser, alles hier drinne. Es ist so wichtig, dass wir gut bereitet sind. Wir dürfen nicht losfahren, ohne unsere Seekarte studiert zu haben, wirklich reingeguckt zu haben. Ich glaube, da dürfen wir als Gemeinde drin wachsen, zu sagen, lasst uns unsere Seekarte immer wieder neu studieren, nach Weisung fragen, gucken, wo geht's hin. Das Zweite, was man machen muss, bevor man ablegt, ist nach dem Wind gucken. Ich mach mal das Windfinder-Bild dran. Windfinder ist eine wunderbare Plattform, wo man nach Wind guckt. Das ist heute und morgen am Kieler Leuchtturm. Ja, man sieht die Windrichtung, das sind die kleinen Pfeilchen. Ja, dann sieht man die Windstärken. Heute sind es nur 1 bis 3 Beaufort. Damit kann man nicht gut segeln. Das ist Flaute. Mit 4 Beaufort in Böen 5, das geht schon ein bisschen besser. Man kann Wellenhöhen sehen und so weiter und so fort. Windfinder ist wichtig. Wir müssen gucken, wo kommt der Wind her? Wie weht der Wind? Dieser Sturm, den ich am Anfang erzählt habe, kam direkt aus West und ging nach Ost. Ganz gerade, einmal quer über die Ostsee. Wir waren in Stralsund und mussten nach Rostock. Genau die entgegengesetzte Richtung. Und wir wussten, wir können dagegen nicht anfahren. Wir können da nicht segeln, klar, Wind kommt von vorne, macht nicht viel Sinn. Aber wir schaffen es auch nicht, gegen die Wellen anzufahren. Windfinder hat uns gesagt, die Wellen sind so hoch, da kommen wir gegen nicht an. Und wir mussten einen Weg finden, wie wir mit dem Wind segeln. Hätten wir es vorher nicht angeguckt, wären wir da reingekommen und ein Schiff am Abend zuvor ist schon auf die Insel draufgedrückt worden. Da haben wir am Kartenplotter und am Radar gehangen und haben verfolgt, wie dieses Schiff geborgen wurde, weil es auf die Insel draufgedrückt wurde, auf die Sandbank. Hätten wir das nicht geguckt, vorher nach Windfinder, wären wir genau daneben gelandet. Was ist unser Windfinder? Was ist unser Wind in unseren Segeln? Das ist der Heilige Geist. Pneuma, der Geist, der Atem Gottes. Wir müssen ins Gebet gehen. Unser Gebet ist unser Windfinder. Ja? Wir müssen gucken, wohin weht der Geist? Was hat er vor? Wo will er hin mit uns? Wo weht er und wo weht er nicht? Wo fahren wir so, dass der Wind voll in unseren Segeln steht, dass wir richtig Fahrt aufnehmen können? Wenn so richtig Wind drin steht, das macht richtig Spaß. Wenn das Schiff so übers Wasser rast, oh, wunderbar. Wir müssen ins Gebet gehen und fragen, Heiliger Geist, wo möchtest du mit uns als Gemeinde hin? Wo weht der Wind, Jesus? Wo möchtest du, dass wir langfahren? Und das Dritte, was man machen muss, ja, ist Seemannschaft, nennt man das. Man muss wissen, wie man so einen Knoten macht, ja. Nicht jeder Knoten ist gleich und, ja, so ein kleiner Knobsknoten, das reicht irgendwie nicht. Man braucht schon mal so einen Perlsteak, ja, oder einen Weblein-Steak oder so. Man braucht einen Stopperknoten und man muss schon so ein bisschen was wissen. Man muss wissen, wie man so mit Navigationsbesteck umgeht, ja, so im Kompass, damit man sich nicht die Augen auspiekt. Da hat man auch noch zwei Geodreiecke, auf einem steht gar nichts drauf. Ja, wie benutzt man die? Für mich hat das immer was von Jagd auf Rote Oktober. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja. Ja, wie sie da sitzen und dann die Routen berechnen und oh, wo fährt er als nächstes hin und so. Das muss man wissen, ja. Das Gefährlichste ist, mit einer ungeübten Crew unterwegs zu sein. Da geht einiges schief. Man muss üben. Man muss ein Sicherheitstraining machen. Man muss einen Line-Workshop machen mit den Anfängern. So, ne? Man muss wissen, wie man die Segel hisst und so. Wir brauchen jemanden, der sich mit der Maschine auskennt. Ja. Was bedeutet das für uns? Wir müssen als Gemeinde wissen, wie man Gemeinde macht. Wir müssen darauf achten, dass wir Strukturen haben, die tragen. Dass Dinge logisch laufen in unserer Gemeinde, dass die Kommunikation gut funktioniert. Ja. Auf dem Schiff gelten 2 Regeln. Der Skipper hat immer recht. Ja. Regel 2 ist, wenn ein Skipper nicht recht hat, tritt Regel Nummer 1 in Kraft. Ganz so würde ich das hier mit uns und als Pastoren nicht sehen, aber wir müssen gucken, wie kommunizieren wir, wie ist der Flow von Informationen, wie ist die Kette, wie sind unsere Gruppen aufgebaut, wissen Leute Bescheid über unsere Kleingruppen, wir müssen unsere Mitarbeiter schulen, sie begleiten, wir müssen Leiter fördern, wir müssen Nachwuchs ranziehen, dass er irgendwann mal unser Schiff übernimmt. Das ist eine wichtige Aufgabe, bevor man so richtig in sich sticht. Man muss nicht alles wissen, man muss nicht perfekt sein, keiner von uns ist perfekt, geben wir es zu. Aber so ein bisschen Handwerkszeug brauchen auch wir als Gemeinde. Aber um all das soll es heute gar nicht so sehr gehen. Das ist alles wichtig, das brauchen wir. Aber was für mich heute ganz wichtig ist, ist die Herzenshaltung. Das ist für mich sowieso immer wichtig. Das allererste ist die Herzenshaltung. Sind wir dabei? Sagen wir, ja, wir wollen Aufbruch. Ja, lass uns lossegeln. Lass uns finden, wo Gott uns hinführt. Und deswegen wollte ich heute gerne zwei meiner absoluten Lieblingsmänner der Bibel mal mit in die Geschichte bringen. Die haben beide leider nicht so viel mit Schiffen zu tun, der zweite mehr als der erste. Und ich muss mal sagen, natürlich sind es meine zwei Lieblingsmänner nach Jesus in der Bibel. Und der eine ist aus dem Alten Testament, und zwar ist es Abraham. Abraham ist für mich ein großes Vorbild. Gott tut große Dinge in ihm und ich erkenne immer wieder seine Handschrift auch in meinem Leben, wie er bei Abraham gehandelt hat. Und Abraham hat echt Glauben gehabt und hat vieles getan, hat aber auch an manchen Stellen ganz schön versagt, ja, hat auch ein bisschen Bockmist gebaut und Gott hat ihn trotzdem gebraucht. Und das ist für mich immer eine sehr große Beruhigung. Und was für mich am erstaunlichsten bei Abraham ist, ist, dass Gott kommt, mit ihm Beziehung anfängt und dann sagt, Abraham, ich habe einen Plan für dich. Pack deine Sachen und geh los in ein Land, das ich dir zeigen werde. Er hat nicht gesagt, pack deine Sachen, geh nach Kanaan, ich gehe dir voran. Sondern er hat gesagt, geh los in ein Land, das ich dir zeigen werde. Das heißt, Abraham hat alles eingepackt und Abraham war reich. Ja, Abraham hatte richtig Schütte. Ja, der hatte viel Land, der hatte viele Viecher, der hatte viel. Der hatte da Familie, der war da gut situiert. Und er hat alles aufgegeben, was er nicht mitnehmen konnte, hat seine Viecher eingepackt, seine Frau und ist losgezogen. Stell dir vor, ich sag dir, komm, wir machen einen Ausflug, fahr schon mal los, ich sag dir dann, wo wir hinwollen. Ja, spätestens am Ende von der Rennfeldstraße wirst du fragen, rechts oder links? Ja? Aber Gott sagt zu Abraham, geh los in ein Land, was ich dir zeigen werde. Und Abraham geht. Ich weiß nicht, was in ihm vorgegangen ist, das ist uns nicht überliefert, ja. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen so für uns als Gemeinde, dass Gott sagt, Christusgemeinde, geht los in Aufgaben, die ich euch zeigen werde. Und die Frage ist, sind wir bereit, innerlich unsere Sachen zu packen, Sachen hinter uns zu lassen, die wir nicht mitnehmen können und zu sagen, yo Gott, zeig uns mal, wo wir hinwollen. Wir wissen nicht, wo wir hinwollen, aber wir werden schnell da sein oder auch länger, je nachdem. Und das will ich aufgeben. Ich habe gestern bei K5, hatten wir tolle Sprecher im Leiterschaftstraining und der eine hat erzählt, wie sie in der Gemeinde angefangen haben, ihre Kleingruppenstrukturen zu ändern. Und sie haben neue Kleingruppen aufgemacht und es hat nicht funktioniert. Sie haben die Kleingruppen wieder eingestampft, haben neue aufgemacht und es hat nicht funktioniert. Und sie haben sie wieder eingestampft, haben wieder neue Kleingruppen aufgemacht und es hat nicht funktioniert. Aber sie haben nicht aufgegeben, haben sie wieder eingestampft, haben wieder neue aufgemacht und beim vierten Mal hat es dann geklappt. Und ich dachte so, boah, gerade wir Deutschen sind, glaube ich, so Trial and Error. Wir versuchen es, funktioniert nicht, gut, dann machen wir halt was anderes. Dran zu bleiben, zu sagen, hey, nur weil was nicht funktioniert, heißt es nicht, dass es nicht von Gott ist. Das fällt mir auch schwer. Wenn was nicht funktioniert, denke ich, okay, ich habe versagt, schade Marmelade. Dann war es vielleicht nicht dran, machen wir was anderes. Aber den Glauben zu haben, dass Gott weiterwirkt. Ich habe die Woche mit einem meiner besten Freunde telefoniert, mit dem ich in Bielefeld Jugend geleitet habe. Als ich gekommen bin, hatte die Jugend so 7, 8 Leute. Wir haben die ganzen Gemeindekinder reaktiviert, die schon irgendwo abgefallen waren und sind relativ schnell auf 40 Leute gewachsen. Hammer. Dann ist uns die älteste Riege abgewandert. Alle, die so 18, 19, 20 waren, haben gesagt, boah, auf die 14-Jährigen haben wir keinen Bock und sind gegangen. Plötzlich waren wir wieder nur 20. Und es wurde immer weniger und weniger. Und wir saßen da und dachten, wir wissen nicht, was wir falsch machen. Wir haben immer wieder gebetet, wir haben geguckt und ich habe immer gesagt, lass uns dranbleiben. Ey, Schwankungen in Jugendarbeit ist normal, ja. Aber es war schon ein bisschen frustrierend. Und dann bin ich irgendwann gegangen. Per Simon ist da geblieben. Und hat Jugend weitergemacht und es wurden noch weniger. Er ruft mich an und sagt, Miri, wir sind gerade 5 Mitarbeiter und 3 Teilnehmer. Und die kommen nicht regelmäßig. Er hat gesagt, wenn das so weitergeht, kann ich nach dem Sommer die Jugend dicht machen. Aber er hat auch gesagt, ich mache weiter bis zum letzten Teenie. Und wisst ihr, das liegt nicht daran, dass ich gegangen bin. Wäre ich da geblieben, wären sie auch gegangen, die Leute, die gegangen sind. Und jetzt mit meinem Freund da zu stehen und mit ihm Glauben zu haben und sagen, hey, ich glaube, dass Gott was vorhat für die Philippus-Gemeinde. Ich glaube, dass Freitag, so heißt die Jugend, dass Freitag einen Auftrag hat. Und ich habe mit ihm gebetet und ich habe gesagt, lass uns im Glauben dafür stehen, dass da wieder was passiert. Dass wieder Teens dazukommen. Vielleicht musst du Jugend umdenken. Vielleicht musst du dein Programm ändern. Aber ich habe gesagt, hey, gib nicht auf. Es ist nicht deine Schuld. Du hast nichts falsch gemacht. Es ist nicht nur dein Versagen. Bleib dran. Und ich glaube, das fällt uns manchmal schwer, wenn bei uns hier in der Gemeinde Dinge nicht funktionieren, sagen wir, okay, gut, sacken wir ein, nächstes. Das heißt nicht, dass wir alles an allem festhalten sollen. Manche Sachen, die vielleicht in früher funktioniert haben, funktionieren jetzt nicht mehr, da dürfen wir uns fröhlich von trennen und sagen, okay, wir brechen auf zu was Neuem. Und an manchen müssen wir aber dranbleiben und sagen, aber wir wollen, weil wir glauben, dass wir einen Auftrag haben hier in der Gemeinde. Haben wir ein Herz eines Abrahams, der sagt, ja, wir brechen auf in ein Land, was wir noch nicht kennen. Und der zweite Mann, der dazukommt, der das Abraham-Herz dann nochmal verstärkt, ist Petrus. Ich liebe Petrus. Petrus ist mein Held. Ja? Petrus war bestimmt nicht einfach in der Gruppe. Ich glaube, die Jünger haben sich oft an den Kopf gefasst und gesagt, oh Mann, Petrus. Ich kann mir so gut vorstellen, dass Jesus manchmal innerlich so ein bisschen die Augen verdreht hat und dachte, oh Petrus. Aber Petrus hatte Feuer. Petrus hat seinen Herrn über alles geliebt und Petrus war bereit, alles zu tun. Der hat alles hinter sich gelassen und ist Jesus nachgefolgt. Und der war impulsiv, der war leidenschaftlich, der war vielleicht ein bisschen crazy, ja, aber der war voll dabei. Voll dabei. Der ist all in gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr die Predigt von Matthias Pache vor ein paar Wochen noch erinnert. All in. Wir setzen den vollen Risiko. Und Petrus war voll dabei. Petrus ist oft auf die Nase gefallen. Aber er hat sich aufgerappelt, hat die Gnade Jesu in Empfang genommen und ist weitergegangen. Als Jesus gesagt hat, Freunde, ich werde sterben, und zwar ziemlich bald, hat Petrus gesagt, nein, das geht nicht. Dass Jesus gesagt hat, Teufel, geh hinter mich. Das muss so passieren. Als die Pharisäer kamen im Garten und Jesus gefangen nehmen wollte, hat Petrus sein Schwert gezogen und dem einen das Ohr abgeschlagen. Jesus hat das Ohr genommen, wieder dran gemacht, hat gesagt, ach Petrus. Ja, die Jünger sitzen in einem Boot. Plötzlich kommt ein Sturm. Jesus ist nicht dabei, er hat sie vorangeschickt. Und sie gehen fast unter. Die Hälfte der Jünger hängt über der Reling und füttert die Fische. Ja. Und plötzlich kommt da so eine Gestalt angelaufen. Überm Wasser. Und die haben den Schreck ihres Lebens. Und denken, Hilfe, da kommt ein Geist. Ja. Bis jemand sagt, ey, ist das nicht Jesus? Und Petrus, ja, ich kann es mir so vorstellen, wie er an der Reling steht, sagt, Jesus! Jesus! Ey, wenn du es bist, dann ruf mich raus, ich komme dir entgegen. Ich glaube, der war schon so mit einem Bein so, ja. Ja, sag, Jesus! Ich stelle mir immer wieder so ein kleiner Hund vor, ja, der so mit seinem Hund, mit seinem Hintern wackelt und gar nicht mehr sich zusammenreißen kann. Sagt, Jesus, ruf mich raus! Und alle Jünger dachten wahrscheinlich, ach, Petrus. Und Jesus dachte so, okay, na dann komm mal, ja. Und Petrus klettert raus und ihr kennt die Geschichte. Er läuft los und er guckt auf Jesus und dann sieht er die Wellen und denkt sich so, und dann fängt er an zu sinken. Ja, und Jesus muss ihn rausholen und sagt, hey, schau auf mich. Ich fand das so schön, dass du das heute auch schon gesagt hast. So oft, ja, sehen wir die Sachen, die wir loslassen und gucken hinterher, aber wir gucken so selten auf Jesus. Und das brauchen wir. Wir müssen auf Jesus gucken. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde das Herz eines Abrahams haben, der sagt, ich folge dir, auch wenn ich nicht weiß, wo es hingeht. Und das Herz eines Petrus haben, der mit allem an der Bordwand steht und sagt, Jesus, ruf mich, ich komme. In Jesaja ist die Stelle, wo Jesaja Gott begegnet. Und Gott sagt, wen soll ich senden? Und Jesaja sagt nicht, Herr, hier bin ich, sende meinen Pastor. Ja? Sondern er sagt, hier bin ich. Sende mich. Ich will gehen. Aber das erfordert auch Mut. Das macht uns vielleicht Angst. Ich ringe gerade mit mir, weil ich eine Stelle habe in meiner Predigt, wo ich nicht weiß, ob ich sie reinnehme oder nicht. Aber ich werde es einfach sagen. Der Herr segne es. Ich habe euch aber zwischendurch erzählt die Geschichte mit den wichtigsten Menschen in der Gemeinde. Wer von euch kennt unser Leitbild? Wer kann das aufsagen? Ja, Regina, weißt du es? Ja, war was mit Brücken bauen? Wer weiß es vollständig? Gott lieben, Einheit leben, Brücken bauen, ist unser Leitbild. Und ich glaube, mit Gott lieben, da sind wir ganz schön gut unterwegs. Ich liebe es, mit euch hier zu sein. Ich liebe es, mit euch Lobpreis zu machen, weil ich merke, ey, wir lieben Gott als Gemeinde. Klar dürfen wir darin wachsen, es darf immer mehr werden, aber ich komme rein und ich merke, hier sind Menschen, die Gott lieben. Einheit leben, schon herausfordernder, ja. Und ich glaube, da dürfen wir noch viel lernen und gleichzeitig komme ich hier rein und bin in einer Gemeinschaft aufgenommen worden, die nicht liebevoller sein kann. Natürlich knirscht es hier und da, das ist normal, aber ihr seid wir sind eine Gemeinde, die von liebevoller Gemeinschaft nur so strotzt. Ich würde euch gerne mal mitnehmen nach Bielefeld, dass ihr denen mal ein bisschen was beibringt, was es heißt, in Liebe und Einheit zusammen zu sein. Auch wenn ich immer so was sage, ich liebe die Bielefeld-Gemeinde, das ist nicht der Punkt, aber es gab viele Dinge, an denen sie echt zu knabbern haben. Und liebevolle Gemeinschaft ist leider eins der Dinge, die sie nicht so leicht können. Deswegen liebe ich diese beiden Teile unseres Leitbilds, dass wir sagen, wir wollen Gott lieben als allererstes, wir wollen in Einheit leben und wir wollen Brücken bauen. Ich bin an einem verschneiten Tag hierher gezogen mit meinem ersten Kladderadatsch in meinem Auto. Und am nächsten Tag bin ich ins Auto von Heiko Volz gestiegen und bin auf eine Konferenz gefahren. Was macht man, ne, wenn man so gerade umzieht? Man geht nebenbei noch auf eine Konferenz. Und auf der Konferenz habe ich ein Bild bekommen von Jesus von einer Brücke. Zieh doch mal bitte das erste Brückenbild ran. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Du kannst auch gerne noch mal das Licht ausmachen. Dies ist eine Brücke, die Deutsche gebaut haben. Ich glaube in Uruguay. Und dann kam ein Hurricane und hat den Fluss verlegt. Alles andere hat nicht standgehalten, die deutsche Brücke schon. Nur, dass die Brücke jetzt ein bisschen blöd in der Landschaft rumsteht. Ich zeig nochmal das zweite Bild. Sowas haben wir auch in Deutschland. Wir stellen gerne so Überführungen hin. Aber es führte nie eine Straße zur Überführung. Ja? Davon gibt es so 2, 3 in Deutschland. Ja? Brücken bauen. Ich dachte mir, das ist so ein bisschen gerade das Bild für uns als Gemeinde. Wir wollen Brücken bauen, wir wollen Brücke sein, aber irgendwie fehlt uns gerade die Zubringer und der Fluss so ein bisschen. Unser Fluss liegt auch nebenan, ja. Ich bin froh, dass wir nicht direkt drüber gebaut sind, sondern neben dem Fluss. Aber ich dachte mir so, wo ist gerade der Teil, wo wir wirklich Brücken bauen? Wo sind die wichtigsten Menschen in unserer Gemeinde, die noch nie durch die Tür gelaufen sind? Sind wir dafür bereit? Ich hatte diese Woche eine Begegnung mit einer Frau, die zu Besuch gekommen ist, und ich dachte hinterher, oh Jesus, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Und dann dachte ich mir so, boah Miri, das war jetzt aber, weißt du, jetzt kommt endlich mal jemand zu Besuch. Und dann denkst du mir, oh, könnt ihr nicht irgendwo zu Hause bleiben? Asche auf mein Haupt. Sind wir wirklich bereit für Neue? Und ich weiß, es ist unbequem, die vielleicht unsere Traditionen nicht kennen, die sich im Gottesdienst vielleicht nicht so benehmen, wie wir das voneinander erwarten, die vielleicht zwischenquatschen oder, weiß ich nicht, im Lobpreis nicht aufstehen oder, weiß ich nicht. Aber sind wir dafür wirklich bereit? Und ich muss euch sagen, ich hadere damit auch manchmal. Ich bin lieber die Person, die in der Gemeinde sitzt und ihre Schäfchen hütet und Leute ausbildet und voranbringt und sie rausschickt. Ich habe schon viele Straßeneinsätze angeleitet. Ich habe schon öfter mal Schatzsuche angeleitet. Habe ein Team dazu gebracht, auf Gottes Stimme zu hören, zu beten und zu sagen, okay, wir gehen raus und finden die Leute, beten für sie. Was meine Teams immer nicht mitbekommen haben, dass ich zu Hause geblieben bin, weil ich mich nicht traue. Wir haben gestern erst darüber bei K5 gesprochen, wie weit man als Pastor Angst und Zweifel zugeben darf. Und ich glaube, das macht einen nur noch nahbarer als Pastor, wenn man sagt, hey, das fällt mir richtig schwer. Ich bin froh, dass es Joachims Begabung ist, Evangelisation zu betreiben. Aber ich weiß, dass ich mich selber auch herausfordern lassen muss. Und ich weiß dadurch aber auch, dass es vielleicht euch schwerfällt zu sagen, hey, lass uns rausgehen und lass uns Leute von Jesus erzählen. Aber ich möchte auch keine Brücke sein, die blöd in der Landschaft rumsteht. Unser Auftrag ist es, Jünger zu machen. Lass uns losgehen und Brücke bauen. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, was wir für Gruppen, was wir für Aktionen machen können, um das zu erreichen. Aber ich weiß, dass wir auch hier an diesem Ort sind, weil Gott uns hier haben möchte. Wir liegen mega zentral in der Stadt. Wie viele Gemeinden können das von sich sagen? Und wir liegen an einem Teil in der Stadt, wo wirklich unerreichte Menschen leben. Wir liegen direkt am Stadtgarten. Da tümmeln sich jetzt gerade so viele Menschen in der Sonne. Und wir sitzen hier schön unter unserem Ventilator, ja, und reden darüber, wie wir Brücken bauen können. Auch das zählt zu, ich weiß nicht, wie wir da hinkommen, aber wir werden schnell da sein. Aber mein Herz ist es zu sagen, Herr, ich möchte bereit sein für neue Leute. Ich möchte bereit sein, loszugehen und dein Wort in dieser Stadt zu verbreiten. Mein Herz schlägt nach den Verlorenen. Ich traue mich nicht selber loszugehen, aber der Herr wird uns schon schubsen, wenn wir nach seinem Wind suchen. Haben wir das Herz eines Abrahams zu sagen, wir gehen los? Sind wir bereit, wie Petrus voller Überschwang und Leidenschaft zu sagen, Jesus, ruf uns. Ich glaube, Gott möchte uns ausbilden. Da kommen wir wieder zurück zu unserer Seekarte, unserer Seemannschaft und so weiter. Dem Windfinder. Lass uns gegenseitig zurüsten und ermutigen. Lass uns unsere Stärken und Schwächen finden. Ich glaube, dass Gott jeden von uns begabt hat. Und ich glaube, dass er uns zusammengestellt hat, damit wir zusammen ein großes Ganzes ergeben. Es gibt Leute von euch, die jetzt sagen, ja, komm, wir gehen auf die Straße. Andere, die mit mir sagen, wir kochen dann hier schon mal Kaffee für euch, wenn ihr zurückkommt. Lasst uns herausfordern lassen, auch in unseren Schwächen zu wachsen, aber lasst uns auch ergänzen. Weil ich glaube, wir haben als Gemeinde alles, was wir brauchen, um aufzubrechen, um Brücke zu sein in dieser Stadt. Und darum soll es heute gehen, zu sagen, Herr, wir sehen uns danach, dass du uns befähigst. Ich möchte bereit sein für Aufbruch. Ich gebe mein Bestes und Jesus gibt den Rest. Manchmal ist mein Bestes so viel, manchmal ist es mehr. Aber ich sage immer, auch unsere Willensbekundung ist schon mal viel wert. Wenn wir Gott sagen, Herr, wir wollen als Gemeinde was. Ich will nicht in unserer Suppe sitzen bleiben. Ich glaube, dass Gott Tolles in unserer Gemeinde schon gemacht hat. Und wir machen so tolle Veranstaltungen. Wenn jetzt wieder Papazeit ist, da kommen so viele Leute von außen. Beim hörenden Gebet und. Aber oft sind es Leute, die Jesus schon kennen. Und ich will keinen Schäfchenklau machen. Ich möchte nicht wachsen, weil ich von anderen Gemeinden die Christen absammel. Sondern ich sehe mich danach, dass Leute Jesus finden und gerettet werden. Auch wenn es für mich vielleicht unbequemer wird. Und mir ist es wichtig, dass wir die Balance finden von uns zurüsten, auftanken und das weitergeben, was der Herr uns gibt. Wir können nur überfließend sein, wenn wir voll sind von ihm. Aber was nutzt es uns, wenn wir überfließend sind, wenn es im Sande versickert? Was nützt es uns, wenn wir uns füllen, aber es kommt nirgendwo hin? Gestern hat der Brasilianer, der den Vortrag über die Kleingruppen gehalten hat, gesagt, wie können wir uns Gemeinde nennen, wenn wir keine Jünger machen? Da dachte ich mir, krass. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal sich jemand bei mir bekehrt hat. Ist schon ein bisschen her. Doch, ich weiß es. Aber es war auch schon wieder 2 Jahre her in der Jugend. Aber es war auch cool. Hey, preis den Herrn. Denn die 3, die jetzt in der Jugend noch kommen, sind Leute von außerhalb. Preis den Herrn. Ich hoffe, ihr könnt da mit mir gehen. Könnt meinen Gedanken verstehen und merken, dass Gott gerade in mir arbeitet. Und ich dachte, das ist was wir teilen. Und Gott sagt, habt keine Angst, fürchte dich nicht. Wisst ihr, dass er das ungefähr 365 Mal in der Bibel sagt? Ich dachte so, prima, ein für jeden Tag. Er weiß um unser Herz, er weiß um unsere Ängste und er weiß auch, wo wir jetzt gerade sitzen und denken, oi, oi, von euren Gesichtern kann ich gerade nicht so viel ablesen, ob ihr da jetzt gerade begeistert seid wie Petrus oder eher ängstlich seid wie jemand anders. Aber ich hoffe, dass wir uns aufmachen und sagen, Herr, zeig uns, wo wir hingehen. lass uns die Bereitschaft haben, unsere Leinen loszumachen und zu sagen, Herr, wir brauchen deinen Wind in unseren Segeln. Deswegen liebe ich, dass das Kreuz der Mast ist, denn er ist der Wind in unseren Segeln. Er ist der, der uns vorantreibt. Ich hoffe, wir finden mehr von seiner Leidenschaft und mehr von dem Glauben Abrahams. Und zum Schluss habe ich euch noch eine Geschichte mitgebracht, die gar nichts mit Wasser zu tun hat. Aber sie passte so gut. Ich habe sie in der Jugend vorgelesen und ihr dürft euch glücklich schätzen, denn ich lese sehr ungern auf der Bühne vor. Deswegen verzeiht mir auch, wenn ich rumstotter. Jetzt habe ich natürlich das Dings in den falschen... Ach ja, hier. Und zwar ist es eine Geschichte über Nashörner. Und diese Geschichte über Nashörner verdeutlicht für mich nochmal den Glauben und das Potenzial, was wir haben, mit der Planlosigkeit, die wir vielleicht unter uns fühlen. Und zwar schreibt ein gewisser Irvin McManus, der in Amerika eine Gemeinde leitet: Vor ein paar Jahren besuchten meine Kinder und ich einen Wildpark bei San Diego. Ein Wildhüter machte uns auf die Eigenschaften der verschiedenen Tiere aufmerksam. Hier wurde mir bewusst, dass viele Tierarten eigene Gruppenbezeichnungen haben. Ameisen leben in Kolonien zusammen, das wissen wohl die meisten von uns. Insekten sammeln sich in Schwärmen, ebenso wie Fische im Ozean. Dort schwimmen Walgruppen in Schulen herum, Vieh lebt in Herden, Bienen als Völker in Stöcken, Termiten bilden Staaten und Wölfe Rudel. Affen werden in Horden gesichtet und der Jäger sieht im Wald ein Geheck Füchse. Im Englischen gibt es noch viel mehr bezeichnende Namen für Tiergruppen. So ist eine Gruppe Bussarde, die darauf wartet, eine Tierleiche zu verspeisen, ein Komitee. Das allein ist schon so lehrreich, dass es sich für uns gelohnt hat, dieses Buch zu lesen. In unserer Kirche gibt es doch auch so viele Komitees, die menschliche Beute machen wollen. Eine Flamingo-Gruppe nennt man im Englischen flamboyant, was mich irgendwie an unsere amerikanischen Fernsehprediger erinnert. Und Eulenverbände bezeichnen englische Vogelfreunde als Parlamente. In der Tat haben Eulen etwas Britisches an sich. Aber am besten gefällt mir die Bezeichnung für eine Gruppe Nashörner. Wissen Sie, Nashörner können fast 50 Kilometer pro Stunde schnell laufen. Das ist sehr flott, wenn man weiß, dass so ein Breitmaulnashorn 3600 Kilo wiegen kann. Nashörner sind tatsächlich schneller als Eichhörnchen, die lediglich auf knapp über 40 Stundenkilometer kommen. Und wer hat schon Angst vor Eichhörnchen? Sorry, ich schweife ab. Ein Nashorn ist also schneller als mancher Motorroller. Da ist nur ein Problem. Nashörner können nicht einmal mehr 10 Meter weit sehen. Können Sie sich vorstellen, wie eine Gruppe solch riesiger Tiere mit 50 Stundenkilometer losrast, ohne zu wissen, was nach 10 Metern kommt? Man könnte meinen, sie seien zu ängstlich, um auf volles Tempo zu gehen und dass ihre schlechte Sicht sie lähmen würde. Doch mit ihrem nach vorne gerichtetem Horn, das ihnen den Namen gibt, stürmen Nashörner los, ohne Furcht. Eine Nashorngruppe, die mit vollem Tempo zusammen losrast, nennt man im Englischen Crash. Ein Crash ist es aber auch, wenn die Tiere friedlich an einer Wasserstelle herumstehen, aufgrund ihres Potenziales. Ist das nicht klasse? Ich finde, das ist es, was wir sein sollten. Das passiert, wenn wir wilde werden und Zähmung und Zivilisation abschütteln. Die Kirche wird zu einem Kracher. Wir sind eine unaufhaltbare Macht. Wir müssen nicht so tun, als ob wir die Zukunft kennen. Was macht es schon, wenn wir nur die nächsten 10 Meter unseres Weges sehen? Wer sich auch immer in 10 Meter befindet, sollte wissen, dass wir kommen und deswegen aus dem Weg gehen. Wir als Volk Gottes und Stamm der Wilden müssen zusammengehen und die menschliche Version eines Nashorn-Crashes werden. Die Zukunft ist ungewiss, aber wir gehen mit Entschlossenheit voran. Da ist es, die Zukunft zu gestalten und die Menschheit zu befreien. Lassen Sie uns mit der Zeitverschwendung aufhören. Wir brauchen keine Angst vor dem Weg zu haben, den wir nicht kennen und absehen können. Wir müssen aufgrund dessen, was wir wissen, mit voller Kraft vorangehen. Ich glaube, das Fest ist gut zusammen. Wir haben das Potenzial. So wie wir jetzt hier sitzen, haben wir das Potenzial des Krachers, weil es in uns steckt, weil Gott uns ausgerüstet hat, weil sein Geist in uns lebt. Und wir können vielleicht nur 10 Meter weit gucken und wir haben vielleicht nur unsere Monatsplanung bis zu den Sommerferien fertig. Aber das Potenzial, was in uns steckt, ist ein Kracher. Und wenn wir zusammen losmarschieren, dann kann es eigentlich nur ein Crash werden, im positivsten Sinne. Ich möchte mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass du uns berufen hast, dass du unseren hier bunten Haufen, den wir so zusammengewürfelt sind, dass du gesagt hast, Christus Gemeinde, ich will dich. Und ich will dich an dieser Stelle, in dieser Stadt. Vater, du siehst jetzt all unsere Ängste, unsere Zweifel. Du siehst, dass wir kaum 10 Meter weit sehen können. Herr, wir wollen das Potenzial, was du in uns gelegt hast, nutzen. Wir wollen zum Kracher werden in dieser Stadt. Herr, hilf uns, wirklich den Mut zu finden, unsere Leinen loszumachen und auf dich zu warten. Hilf uns, das Herz eines Abrahams zu haben, der so tief in dir verwurzelt war, dass er gesagt hat, ich gehe einen Weg, den ich nicht kenne. Und dass wir die Leidenschaft und die Impulsivität eines Petrus haben, der für dich über die Bordwand klettert, um dir entgegenzugehen. Herr, wir bringen dir all unser Wollen, all unser Zweifel, all unsere Angst und sagen, komm, komm und befähige du uns, komm und setz uns frei. Wir wollen dir nachfolgen, Jesus. Und wir wollen, dass dein Wille geschieht, hier in Pforzheim, wie in dem Himmel, wo du schon alles geplant hast. Berühre du unsere Herzen, zeig uns, wo wir, jeder einzelne von uns, an Dingen jetzt arbeiten dürfen, wo wir uns Dinge trauen dürfen, oder wo wir von dir einfach neuen Anschluss brauchen. Oder wo du von uns ein neues Ja brauchst. Herr, wir sind dein Gefäß und wir wollen uns aufmachen. Herr, wir machen unsere Leinen los und sagen, komm, Heiliger Geist, und weh du, als Wind in unseren Segeln. Amen.